Ja, das Wort Gottes zu lesen, zu hören, zu haben, ist ja Freude, aber auch Verantwortung. So hat Jesus das mal zusammengefasst. Wir sind im Matthäusevangelium. Wenn jemand die Bibel dabei hat, lass uns da gemeinsam weiterlesen, einen kurzen Überblick über Kapitel 7. Wir hatten das Wort über das Richten miteinander durchgesprochen. Dann die Beziehung eines Jüngers zu dem Vater im Himmel. Der Vater gibt gute Gaben. Eine Grundhaltung vom Jünger, dieses Vertrauen zum Vater zu haben. Eine ganz schlimme Sache, in eine Verbitterung gegen Gott zu fallen, ist eine sehr schwere Last für einen Menschen. Heute werden wir ab Vers 12 lesen. Das ist einmal die Summe des Gesetzes und dann wahre Jünger, falsche Jünger. So dieser Gegensatz, diese Warnung in diesem Kapitel, das erwartet uns. Somit lesen wir jetzt gemeinsam Vers 12. Das ist jetzt einmal der ganze Text. Es ist jetzt, ich habe hier die Elberfelder Übersetzung und daraus werde ich jetzt auch lesen. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. So nehmen wir uns erstmal Vers 12. Alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Wir können schon sagen, dass es ein Kernsatz ist. Dass es etwas ist, was, wie Jesus das auch sagt, es ist eine Zusammenfassung von der ganzen Lehre des Alten Testaments. So sagt er selber, das ist dieser Satz. Fällt uns noch vielleicht Kernsätze ein, die wir in der Bibel finden, wo vieles, eine große Wahrheit, in einem Satz zusammengefasst wird? Ja, Johannes 3,16. Da wird das ganze Handeln Gottes, ja, in diese eine Rettungstat von Jesus zusammengefasst. Dass, was es auch immer gibt in dieser Welt, an Handlungen, an Geschichte, an offenen Fragen, aber diese Wahrheit, dass Gott die Welt liebt und dass er seinen Sohn gegeben hat, und dass jeder, wer an Jesus glaubt, gerettet wird, das ist eine Kernwahrheit. Wenn wir auch nicht alles beantworten können, aber diese Kernwahrheiten finden wir immer wieder in der Bibel. Fällt uns vielleicht noch was ein? Matthäus 6,33. Ja. Ja, so merken wir, es wird schon nicht selten, es wird schon sehr, sehr, es ist der Bibel nicht fremd, sowas zu tun. Johannes 17,3 würde ich hier noch anführen. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du der wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist eine Kurzformel vom Heil, vom ewigen Leben, vom Gerettetsein. Was ist aber, wenn wir jetzt sagen, so die Aussage, wir haben ja hier auch jetzt eine Zusammenfassung von wie Jesus sagt, die ganze Lehre des Alten Testaments ist hier in diesem Satz zusammengefasst. Wenn Menschen jetzt sagen, und die Aussage kenne ich persönlich von Menschen, die sagen, ich habe die goldene Regel und nach dieser goldenen Regel lebe ich und das reicht. Was passiert dann? Also ich will damit nur sagen, Schwester, das ist gefährlich. So ist es nicht gemeint. Goldene Regeln, die helfen uns immer, eine Richtung zu prüfen, ob wir noch auf dem Wege sind, auf die richtige Richtung. Aber die können nicht alles ersetzen. Wer nach dieser goldenen Regel lebt, der kann nicht sagen, dass er gerettet ist. Weil das Opfer von Jesus ist hier nicht drin. Hier ist ein ganz anderer Schwerpunkt drin. Deswegen sind die gut, die helfen uns zu prüfen, ob wir noch in unserem Gesamtverständnis das nicht vertauschen. Jesus hat das bei einer Gelegenheit auch wieder auf eine Kurzformel gebracht, als er Gutes tat am Sabbat. Da wurde er dafür ermahnt. Er wurde dafür, ja, schon sehr hart angegangen, weil er Menschen heilte am Sabbat. Und dann bringt Jesus das wieder auf eine Kurzformel und sagt, nicht der Sabbat ist für den Menschen, korrigiert mich, weil das falsch ist. Also, der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Der soll dem Menschen dienen. Der soll dem Menschen was bringen. Nicht umgekehrt. Nicht der Mensch ist für den Sabbat da. Und somit bringt das dann für das Gesamte, hilft uns das dann sehr oft zu merken, habe ich das Ganze überhaupt verstanden, um was es eigentlich geht. Und dann können wir aber nicht sagen, dann brauchen wir auch nicht die einzelnen Gebote. Es gibt eine Geschichte, eine im Talmud eine Rabbinergeschichte, dass ein Grieche die konvertieren wollte. Also er wollte den jüdischen Glauben annehmen und hatte dann die zwei führenden Rabbiner gefragt oder eine Bedingung gestellt und gesagt, wenn du das schaffst, mir die ganze Lehre, an die ich glauben soll, zu erklären, solange ich auf einem Bein stehe, dann nehme ich das an. Und der eine, der war für seine Genauigkeit bekannt, für viel auseinanderpflücken und dann noch genauer das nehmen, der hat gesagt, sowas fange ich gar nicht an. Das ist viel komplizierter, als du dir denkst. Und mit sowas, so eine Unterweisung will ich dir gar nicht geben. Wenn du das nicht so verstehen willst, wie wir das verstehen, da brauchst du hier nicht hinkommen. Dann ist er zum anderen gegangen. Und der hat gesagt, ja, das kann ich machen. Und dann gibt es diese Aussage, die sehr verbreitet ist, dass er gesagt hat, was dir selbst verhasst ist, das füge auch keinem anderen zu. Das ist unsere Lehre. Und wie kennen wir das als Sprichwort? Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das kommt, man, sagt man, aus diesem Talmud. Das war bekannt, aber das, was Jesus hier gesagt hat, das war nicht bekannt. So eine Aussage gab es nicht. Die war nicht so im Zurückhalten gekehrt, sondern die war zum Guten bewegt er uns Menschen und sagt nicht, was du nicht willst, dass man dir tut, das tue den anderen auch nicht und dann lässt ihr euch alle in Ruhe, sondern tu dem anderen Gutes, denn du willst doch auch, dass man dir Gutes tut. Das ist, was Jesus hier sagt. Eine zum Guten hingewandte Lebenseinstellung. Zum Guten bewegende Grundsätze. Das ist, wenn man sagt, was ist die Lehre des Alten Testaments? Hier fasst Jesus die so zusammen, dass er das in diesem einen Kernsatz so auch verdeutlicht. Wir sollen von Vater im Himmel lernen, bereitwillig Gutes zu tun, denn darauf hat Jesus hingewiesen und gesagt, wie ist euer Vater im Himmel? Der sendet doch Sonne und Regen und fruchtbare Zeiten auf die Gerechte, auf Ungerechte. Dieses Hingewandtsein zum Gutes tun, das sagt Jesus hier, ist der Inhalt der Lehre des Alten Testaments. Was wollen wir von den Menschen erfahren? Was wollen wir, dass Menschen uns tun? Gutes. Was ist das? Wollen wir das mal verfeinern? Lieben. Vergeben. Barmherzigkeit wollen wir erfahren. Dass die anderen uns annehmen. Ist das schwer, so zu leben, dem anderen das zu schenken? Ja, was macht das schwer? Warum ist das schwer? Nochmal? Stolz und Klaus? Die Erwartung von anderen Menschen kann man doch nicht erfüllen, oder so? Ah ja. Okay, ich habe andere Erwartungen an den Menschen und das macht es schwer, ihn so anzunehmen. Wir haben ja bei dieser Grundhaltung auch eine Angst, eine gewisse Angst, die ja die Erfahrung auch bestätigt, dass Gutes tun auch missverstanden wird, missbraucht wird. Und Petrus hat aber ja, wenn wir uns noch erinnern an den Petrusbrief, eine mutige Aufstellung gemacht und gesagt, und wer ist es, der euch Böses tun wird, wenn ihr Eiferer für das Gute geworden seid? Er stellt das doch so an den Raum, dass wir dieses Wagnis doch eingehen sollen. Diese Eiferer des Guten zu sein, ohne jetzt alles zu berechnen, alles vorher zu kalkulieren, ob das jetzt auch Frucht bringen wird, ob es nicht missverstanden wird. Und so, das ist so, was Jesus hier gesagt hat in diesem Kernsatz. Wir haben gesagt, Kernsätze sind hilfreich, aber wir können uns nicht damit einschränken, dass wir alles andere jetzt nicht mehr beachten. Dann werden wir erstmal dem Wort Gottes nicht gerecht, weil die ganze Schrift ist von Gott gegeben, nicht nur die Kernsätze. Und andererseits, wenn wir die Kernsätze nicht beachten, können wir uns in viele Einzelheiten verlieren. Und das passiert ja auch oft, wenn wir einen Text, ein Wort und das noch aufsplitten und dann auf einmal merken wir wissen gar nicht mehr, um was es geht. Dann brauchen wir wieder eine Richtung. Und deswegen sind die für uns immer wieder auch sehr hilfreich und die werden sowohl im Alten Testament, so auch im Neuen Testament von den Aposteln, von Jesus Christus selber gebraucht. Und der Unterschied zu dem, was der Rabbi sagte, ist ja eindeutig. Ja, er hat ja nur dieses Negative, halte alles Negative zurück und tu dem anderen nichts Negatives, nicht Böses. Aber er hat ihn nicht ermutigt, den Schritt zu wagen, das Gute zu tun, als Wagnis des Glaubens, als ein Vertrauen auf den Vater im Himmel, der ja so ist, der Gutes gibt, so wie er das angeleitet hat. In dem Beispiel vom Vater sollen auch seine Jünger sich bewegen lassen, ermutigen lassen, führen und lenken lassen. Ja, sind da vielleicht noch Ergänzungen, Fragen dazu? Dann lass uns das jetzt gemeinsam besprechen. Ja, da.
Ja, zu diesem Vers oder zu diesem Thema fällt mir nur ein, dass wir als Christen manchmal auch diese Erfahrung haben, wir geben oder spenden irgendwo Geld hin an irgendeine Missionsgesellschaft und kriegen dann auf einmal mit, dass das irgendwie vielleicht nicht ganz so verwendet worden ist, wie es eigentlich angedacht war. Oder vielleicht sogar, dass irgendwie Menschen das nicht so wertschätzen, wie wir es gemeint haben. Und dann tut uns das manchmal so rückwirkend leid, dass dann hätte ich man nicht geholfen. Oder hätte ich mal das Gute nicht getan, weil das wird ja nicht geschätzt und es kommt auch nichts zurück und so. Und ich glaube, dass das uns doch hilft, wenn das nicht mehr mit dem Menschen direkt zu tun hat und auch nicht mehr so dieses, das ist meins, das habe ich jetzt dem Menschen gegeben, sondern wenn es doch ein Loslassen ist im Sinne von, Gott möchte, dass ich so handle und nicht unbedingt, was passiert als Resultat davon. Also was bringt es, sondern einfach Gott möchte uns ja daran auch erziehen, dass wir das tun, dass wir Gutes tun, dass wir Hab und Gut abgeben und nicht so sehr dieses, hat es was gebracht oder nicht, dieses Investitionsdenken. Ich habe da was reingesteckt und es ist nichts bei rumgekommen. Dann sind wir enttäuscht. Aber eigentlich geht es darum, diese Übung auch zu tun, diese Handlung als solches. Mhm. Ja. So. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen oder ich habe euch nicht verwirrt mit dem. Auf jeden Fall schien mir das manchmal so, dass das ein Schlüssel dafür ist, dass wir loslassen und nicht so sehr fragen, wurde das jetzt tatsächlich und ist es auch gut angekommen und so weiter, sondern Gott möchte, dass wir dieses üben, zu geben, zu lieben und nicht dann einfordern und dann meinen, jetzt muss man mehr Rechenschaft geben, was mit den Cents alles passiert ist oder so.
Danke. Von Gott aus denken, von Gott aus handeln, das ist sehr gut verständlich da. Ein Text, den man sehr vielseitig hier anwenden kann und der sagt das aus. Der bekannte Vers von der engen Pforte und von dem schmalen Weg und von der breiten Tür und dem breiten Weg. Geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die durch sie eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Auch wieder eine breite Anwendung kann auch dieses Wort finden. Eine Darstellung würde ich hier jetzt einblenden von Malern. Ich denke, man kennt diese Kärtchen, man kennt diese Malereien, die jetzt das versuchen darzustellen. So, eine breite Tür, eine bessere Stadt, der unscheinbare Weg und mehr eine öde Gegend, aber da ist das Feuer vom Ende und da ist die Herrlichkeit das Ende. So wird das sehr oft dargestellt. Ich glaube, wir kennen diese Zeichnungen oder auch Malereien, die das dann in dieser Hinsicht auch so immer wieder uns nahe bringen. Dass es eine Entscheidung ist, das ist ganz deutlich. Das sagt Jesus, irgendwann muss ich mich entscheiden, in welche Pforte ich eingehe. Dieses sich entscheiden müssen, dass es Kreuzwege gibt, das waren ja auch so Schlüsselmomente in seiner letzten Ansprache, die Mose hielt an das Volk Israel. Entscheidet euch jetzt, wem wollt ihr dienen? So beendet Josua seinen Dienst. Entscheidet euch jetzt, wo wollt ihr hingehen? Diese Entscheidungsherausforderung stellt Jesus hier auch und sagt hier sehr deutlich, es gibt ganz klar eine Entscheidung. Was mir aber wovon ich nicht ganz überzeugt bin, das ist, ob man das überhaupt schafft, mit einem Bild wie diesem, diese Wahrheit, die Jesus hier ausspricht, ob man die überhaupt so rüberbringen kann. Hier scheint so alles besser zu sein als hier. Voller, mehr, fröhlicher. Letztens hatten wir ein kurzes Zeugnis von einem Mann, der ist, ja, glaube ich, ein Jahr jünger wie ich, hatte, wie er sagte, lange in dieser Welt rumgeirrt, aber ich habe hier nichts gefunden, hat er gesagt. Er hat sich jetzt bekehrt. Was heißt bekehrt? Er sagt, ich habe mich mal mit, als ich in der 6. Klasse war, bekehrt, aber ich bin abgeirrt. Ich bin einen vollen Irrweg gegangen und habe da in der Welt nichts Gutes gefunden. Wenn wir das jetzt aber so darstellen, als ob das hier ein fröhlicher, guter Weg ist und hier ein öder, nur das Ende ist anders. Ich glaube, es ist nicht ganz die Wahrheit, was dieser Text uns sagen möchte. Dass es nicht nur immer um den Verzicht geht, sondern die enge Pforte, in welchem Sinne ist die Pforte wirklich eng? Und da würde ich gerne, wir haben Johannes 3, 16 gelesen, aber das Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3 beginnt ja das mit Kapitel 3. Und wenn wir das von Anfang lesen, ich lese jetzt Vers 3, ich glaube, das sollten wir hier viel stärker einwenden in diesem Text. Nur das kann man schlecht malen. Das ist Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist eng. Das ist wirklich eng. Kein anderer Weg, keine zweite, dritte Spur, sondern nur dieser eine Weg. Wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es ist den Menschen kein anderer Name gegeben worden, durch den wir errettet werden können, als nur der Name Jesus. Das ist die Enge dieser Pforte. Wenn wir das wieder nur auf den Verzicht runterbringen, dann kommt ja Jesus sein Werk dann gar nicht so zum Tragen. Dann ist es nur, ich habe darauf verzichtet und darauf verzichtet und bin den schmalen Weg gegangen. Aber ich glaube, das Evangelium an sich, das, was Jesus eigentlich sagen will, das berühren wir damit nicht. Die Enge ist, dass es keine andere Möglichkeit gibt, das Heil zu erleben, als nur durch Jesus. Wir sind ganz angewiesen auf die Gnade. Selbstbewusstsein, goldene Regeln, Selbstgerechtigkeit, eigene Gesetze, meine eigene Treue, das ist alles der breite Weg. Da haben wir Vielfalt. Aber der schmale Weg, der ist Jesus. Das ist schmal. Ohne jegliche andere Möglichkeit, da etwas zu tun. So ist auch der Weg danach. Deswegen das so darzustellen, als ob es so ein Weg ist, so da hat man keine Freude, da geht man so einsam und betrübt und der andere, der ist fröhlich und fällt dann in die Hölle rein. Ich finde, das ist nicht ganz das Evangelium. Es beschreibt das nicht richtig. Denn die Menschen, die Jesus sehr deutliche Worte gefunden hat und gesagt hat, ihr seid Nachkommen von Schlangen, die hatten sich das sehr eng gemacht. In ihre Ordnung, in ihre Regeln, in ihrem Verhaltenskodex. Aber das war breit an Selbstzufriedenheit, breit an Selbstgerechtigkeit, breit an ich brauche keinen nicht. Was willst du von uns? Mose haben wir. Was brauchen wir? So, da haben sie sich den Weg breit gemacht. Aber in dem Verzicht waren sie schon eingeschränkt. Und das, glaube ich, deswegen ist das hier etwas, was wir vom ganzen Evangelium her verstehen sollen. Dass es wirklich nur eine Tür gibt, eine Möglichkeit. In der bewussten Abhängigkeit von Gott. Sein Heil. Und wir werden, wenn wir das mal nachschlagen, wie oft wir diesen Satz finden. Setzet euer Vertrauen ganz auf die Gnade. Das ist das gemeint. Das ist ja nicht gemeint, dass wir dann keine Früchte der Gerechtigkeit bringen müssen. Das sehen wir gleich im weiteren Text. Dass es eindeutig ist, dass eine Beziehung zu Jesus auch gute Frucht bringen wird. Dass die Frucht ein ganz wesentliches Merkmal ist. Aber das ganze Evangelium sollten wir nicht wir verzichten jetzt auf einiges und dann haben wir ewiges Leben. Ich glaube, es ist nicht Wahrheit. Es ist nicht so gemeint. Wenn wir das Herzstück des Glaubens, unseren Herrn Jesus, hier rauslassen aus diesem Verständnis dieser Bibelstelle, dann haben wir nur wieder eine reine menschliche Anstrengung und die wird uns nicht wirklich zum Himmel bringen. Was ist oft ein Hindernis? Ist es nicht wirklich die Selbstgerechtigkeit, mit der wir Menschen doch dastehen und sagen, so schlecht bin ich doch gar nicht. Muss ich denn unbedingt Jesus haben? Ich habe die goldene Regel. Dieser Satz klingt mir noch in den Ohren. Und die goldene Regel ist ein breiter Weg. Obwohl man sagt, ich habe mich sehr eingeengt, ich habe mich auf das Wort Jesus verlassen. Aber das ist ein breiter Weg. Denn der schmale Weg, das ist Jesus. Das ist die enge Pforte. Und das ist die Beziehung zu ihm und der Weg mit ihm. Auch in der Erfahrung des Glaubens, dass man weiter auf Jesus vertraut. So wie ihr angefangen habt, schreibt Paulus an die Kolosser, so wandelt auch in ihm. Und wie haben wir angefangen? In dem Zerbruch, in der vollen Abhängigkeit von Jesus. Und in so einer Haltung sollen und wollen wir auch weiter wandeln. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Innen aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte bringen. Noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Warnung von den falschen Propheten ist ja auch etwas, was immer einhergeht mit der Wahrheit. So wie die Aposteln das aus der Geschichte des Volkes Israels kennen, in ihren Beispielen erinnern sie daran, in den prophetischen Worten von allen Propheten, ob es Jeremia ist, Jesaja, es gab auch immer falsche Propheten. Und der Kern ihrer Aussage war ja nicht immer zu erkennen, dass sie falsche Propheten sind. Sie sprachen oft Gutes, so wie Verheißung, wie dies ist der Tempel des Herrn, sagten sie zum Beispiel. Dies ist der Tempel des Herrn und der Stand wird ewig stehen und das hat Gott versprochen. Und was redest du hier, dass die Babylonier kommen werden? Aber das war eine Lüge. Gott hat ihnen das nicht gesagt. Es war ein guter Wunsch, eine gute Vorstellung. Und sie wollten ja auch viel Volk Gutes. Sie wollten, dass es alles so bleibt. Aber es war ein Beschluss Gottes. Diese Züchtigung würde geschehen. Und somit haben die Propheten wie Jesaja, Jeremia, Hesekiel alle gelitten durch die falschen Propheten. Das sagt er hier auch, sagt Jesus, das wird auch weiter so sein. Die werden immer wieder sich einschleichen. Und ein Prophet ist ja, wenn jemand im Namen Gottes redet. Und deswegen ist es auch immer Verantwortung. Das Wort Gottes, haben wir gesagt, zu haben, ist Freude, Hilfe, Weisung, aber auch immer Verantwortung. Das andere Bild hat jemand mal so dargestellt. Es ist nicht von überall zu erkennen, wo der Wolf ist. Aber beim Knurren, beim Verhalten, wird er das nicht nachmachen können. Deswegen sagt Jesus, die Frucht, die kann man nicht verbergen. Das wird sichtbar. Auch die Warnungen zu den falschen Propheten in den Briefen der Apostel, in den Timotheusbriefen, in den pastoralen Briefen. Und ihr Irrtum wird allen offenbar werden, sagt er. Das ist nicht, dass man das nicht erkennt. Aber Jesus sagt, wird das an der Frucht zu sehen sein. Einige Merkmale, Menschengebote lehren. Das sagt Paulus im Timotheusbrief, das ist ein Merkmal von Irrlehrer. Epheserbrief, Kolosserbrief. Dann sagt er im Timotheusbrief im ersten Kapitel, in Kapitel 4, dass es Lehren von Dämonen sein wird. Und in diesen Lehren von Dämonen wird das auch nicht sichtbar, weil sie lehren ja nicht immer nur offen gegen Gott. So, sie sagen, die werden sogar das noch alles einengen. Die werden verbieten zu heiraten, die werden verbieten Speisen zu genießen. So, deswegen ist das so eine große Vielfalt. Wer wird uns schützen? Jesus sagt, schaut auf die Früchte. So, ich erkenne die Bäume auch nicht an den Blättern. Ich weiß es nicht, Heinrich kennt sich da besser aus. So ein Birken- und ein Eichenblatt kann ich noch erkennen, dass es unterschiedlich ist. Aber sonst bin ich da nicht so kundig. Aber wenn ich jetzt vor einem Kirschenbaum stehe und da Kirschen dran wachsen, dann weiß ich ganz genau, das ist ein Kirschenbaum. Die Frucht sagt das. was das für ein Baum ist. Und das, was wir so hier auch als Trost nehmen können, dass Jesus sagt, rechnet damit, es wird sein, sagt nicht zu allem Ja und Amen, prüft das, es wird sich offenbaren. Etliche Mal braucht man einfach Zeit. Und dann wird das sichtbar. Dann wird das klar. So wie Früchte an den Bäumen, die kann man ja dann erkennen, wenn sie reifen. Dann merkt man's. Somit ist das hier auch Trost. Es ist Warnung, es ist aber auch Trost, dass Jesus uns sagt, es ist möglich, sich vor diesen Irrwegen zu schützen. Ja, unsere Zeit ist auch soweit abgelaufen. Bis Vers 20 haben wir gelesen. So Gott will und wir leben, wollen wir gemeinsam nächstes Mal weiter betrachten. Amen. Ich werde noch abschließend beten. Wir danken dir, unser Herr Jesus Christus, für das lebendige Gotteswort, dass du das selber auch in deiner göttlichen Autorität ausgesprochen hast. Du hast Worte des Alten Testaments geheiligt, uns darin zugesichert, dass es wahrhaftiges Wort ist, dass wir dem ganz vertrauen können. Und für den Zugang, den wir haben, sind wir sehr dankbar. Wir wollen noch bitten, dass du uns schützt, dass nicht irgendeine böse Wurzel uns die Gesinnung oder das Herz verdreht, dass wir in deinem Worte bleiben und einer dem anderen hier auch Hilfe sein können, dass wir nicht in die Verführung kommen. Amen. Ich wünsche jedem einen guten Heimweg.